Wir können die Bibeln aufschlagen im Philipperbrief, Kapitel 1. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Der Predigttext besteht aus den ersten Versen des Briefes von Paulus an die Philipper. Und diesen Brief hat Paulus ja aus dem Gefängnis geschrieben. Und er schreibt: Paulus und Timotheus, Knechte Jesu Christi, an alle Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, samt den Aufsehern und Diakonen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke meinen Gott, so oft ich an euch gedenke. Ich weiß nicht, ob ihr Eisenhüttenstadt kennt. Das ist eine Stadt, wenn man von hier aus rüber nach Berlin fährt und dann sich ein bisschen südlich hält an der polnischen Grenze. Eisenhüttenstadt. Und früher hieß Eisenhüttenstadt Stalinstadt von Josef Stalin. Ja? Wurde an seinem Todestag dann zu Ehren seines von ihm Stalinstadt genannt. Diese Stadt ist noch nicht so alt. Die wurde nämlich erst in den 50er Jahren gegründet. Die wurde gebaut als sozialistische Planstadt, als Vorzeigestadt. Dort gab es ein großes Eisenhüttenwerk, ja, das Hüttenwerk Ost, Kombinat Ost. Und dafür wurde die erste kommunistische Planstadt errichtet. Und soviel ich weiß, auch die einzige. Die Kommunisten wollten also durch diese Stadt zeigen, wozu sind sie fähig, wie schön kann das Leben sein, wie stellen wir uns die Zukunft vor. Ja? Wie können wir diese Welt in eine glorreiche Zukunft führen? Für diese Stadt gab es natürlich eine ganze Menge Richtlinien. Vorher wurden die sogenannten 16 Grundsätze des Städtebaus festgelegt. Auf Grundlage dieser 16 Grundsätze wurden in vielen anderen Städten Kirchen gesprengt. Ja, so nach dem Zweiten Weltkrieg, sind ein paar Löcher in den Wänden, ganz weg damit. Ne? Das musste man in Eisenhüttenstadt, in Stalinstadt nicht machen. Ja, da wurde ja alles neu gebaut, da hat man einfach gar keine gebaut. Ne? Walter Ulbricht, das war also auch mal ein, wie nannte sich das, Präsident hießen die ja nicht, ne? Das war der Staatsratsvorsitzende der DDR, ja, also der Chef, ne, der DDR. Der sagte dann in einer Rede, in der sogenannten Turmrede in Stalinstadt, ja, wir werden Türme haben. Zum Beispiel einen Turm fürs Rathaus, einen Turm fürs Kulturhaus. Andere Türme können wir in der sozialistischen Stadt nicht gebrauchen. Also Kirchtürme. Ja. Christen trafen sich in Stalinstadt, ein paar gab es, die trafen sich zum Anfang in einer Gaststätte, dann in einen, das habe ich gelesen, in einen Evangeliumswagen, ich weiß nicht, ob sie auf einer Pritsche oder so getroffen haben, später dann in einem Zelt und dann in einer Baracke. Jahrzehnte später, nach Gründung dieser Planstadt, nach dieser Vorzeigestadt, wurde dann irgendwo auch mal ein Gemeindezentrum gebaut. Philippi war so eine römische Planstadt, so eine römische Vorzeigestadt. Das ist mein erster Punkt. Philippi, eine römische Planstadt. Die ursprüngliche Stadt Philippi wurde in Kriegen zerstört und dann wurde sie wieder aufgebaut, vor allem durch den Kaiser Augustus. Er hat auch da kriegerische Handlungen gehabt, vorher noch, wo er noch nicht Kaiser war. Und es sollte eine römische Vorzeigestadt werden. Dafür wurden zunächst einmal römische Veteranen angesiedelt, also staatstreue Leute. Das war natürlich in Eisenhüttenstadt genauso, ne? Das gleicht sich halt alles sehr. Und der gute Augustus hat dann auch die Stadt nach sich benannt. Ja? Julia Augusta Philippensis. Die Stadt bekam dann die höchsten römischen Privilegien. Es galt in der Stadt das römische Gesetz und das hieß, jeder Bürger der Stadt Philippi war zugleich ein Bürger Roms. Er hatte die römische Staatsbürgerschaft. Es war so, als ob er in Rom, in der Stadt, in der Hauptstadt selbst lebte. Alle Vorrechte waren damit verbunden. Von der Architektur der Stadt bis über die Sprache, man sprach dort Latein, obwohl ringsherum Griechisch gesprochen wurde, bis zum Geld, was gedruckt wurde, bis zum Kleidungsstil, sollte alles auf Rom verweisen. Also wenn man in Eisenhüttenstadt unterwegs war, damals in Stalinstadt, da sollte man so durch die Prachtstraßen gehen und sich so ein bisschen fühlen wie, ah, wie in Berlin, ja, wie auf den kommunistischen Prachtstraßen in Moskau vielleicht sogar. Und wenn man durch Philippi ging, dann war so, ah, man fühlt sich wie in Rom. Ja. Wow. Eine römische Vorzeigestadt. Eine römische Vorzeigestadt, wo natürlich römische Gottheiten, wo der Kaiser selbst angebetet wurde. Und in dieser Stadt war kein Platz für eine Synagoge. Brauchte man ja auch nicht, es gab ja eh kaum Juden. Ein römisches Machtzentrum, an der Gott die Gnade, die Macht seiner Gnade zeigen wollte. Ja, eine Planstadt der Römer, die auf dem Missionsplan Gottes stand. Das bringt uns schon zum zweiten Punkt, Philippi, eine Stadt auf Gottes Missionsplan. Das beginnt ja alles mit diesem Gesicht, mit diesem Traum, mit dieser Vision, die Paulus da in der Nacht hatte, von diesem Mann aus Mazedonien, der sagt, komm rüber und hilf uns. Aber man müsste sagen, es begann noch vorher damit, dass der Heilige Geist verschiedene Türen zugeschlossen hat. Paulus und seine Mitarbeiter, die wollten ja gar nicht nach Philippi, die wollten gar nicht nach Europa, die wollten weiter in der heutigen Türkei unterwegs sein, da in Asien. Und der Heilige Geist hat ihnen einen Weg nach den anderen versperrt. Es ist interessant, Gott baut seine Gemeinde auch, er führt und leitet uns auch einfach, indem er Türen schließt. Wenn wir uns Pläne machen und Gott schließt die Tür, dann müssen wir nicht in Trauer versinken und sagen, was soll denn jetzt werden, sondern dann dürfen wir das genauso annehmen als Gottes Führung. Ah, hier schließt er eine Tür, gut, dann hat er irgendwo einen anderen Plan. Und dann hat halt Paulus diese Vision, diesen Traum vor diesem Mann, der sagt, komm hier rüber. Und wenn sowas passiert in der Bibel, das ist nicht oft passiert, dass Gott durch so ein besonderes Ereignis einen ganz konkreten Befehl gegeben hat, dann ist es immer ein Punkt für jetzt ist wirklich so ein strategischer Punkt erreicht. Jetzt wird ein weiterer bedeutender Schritt in der Weltmission gegangen. Das passierte davor nur zweimal. Einmal, als Philippus den Auftrag bekam von Gott, er soll zum Kämmerer gehen, der aus Äthiopien kam. Und ihm das Evangelium geben. Das Evangelium sollte bis nach Afrika gehen. Dann geschah es nochmal, als Petrus den Traum hatte, ja, und dann konkret den Befehl kam, ja, jetzt geh du zu dem Hauptmann Cornelius, bring den Römern das Evangelium. Und hier, das dritte Mal, Paulus wird nach Europa geschickt. Und die erste Stadt, in der Paulus aktiv wurde, das war sozusagen die wichtigste Stadt dort in dieser Gegend, das war Philippi. Und ich sage euch, wenn wir unterwegs wären dort als Missionsteam, wir hätten uns wahrscheinlich eine andere Stadt ausgesucht. Ja, wir wären nicht gleich in diese absolute, ja, Römerstadt gegangen. Was hätten wir dort erreichen können? Aber Gott hat eben ganz bewusst Paulus nach Philippi gesandt. Er wollte ein Zeichen setzen. Gerade da, wo Rom zeigen wollte, wie seine Kultur und Macht alles überragt, wo Rom sozusagen ein Zeichen gesetzt hat, wie es sich die Zukunft der Welt vorstellt, da zeigt Gott, was sein Plan für die Welt ist. Und Gott zeigt, es ist nicht nur sein Plan, sondern er hat auch die Macht dazu, ihn umzusetzen. Natürlich auf seine Weise, auf seine ganz eigene Weise. Und wir können das hier in Philippi in drei Schritten sehen. Deshalb habe ich heute dieses lange Kapitel lesen lassen. Ich meine, Paulus schreibt an die Heiligen in Philippi. Ja. Wir müssen einfach wissen, wen schreibt er da? Was ist so der Hintergrund? Es waren drei Schritte, wie diese Gemeinde entstanden ist. Der erste Schritt war Lydia, diese reiche Händlerin, die erste Christin Europas wurde. Es gab also keine Synagoge in der Stadt, wo Paulus irgendwie hätte anknüpfen können. Und deshalb ging er zu diesem Frauengebetstreff am Fluss. Und ich meine, was auch immer dort stattfand, wen auch immer die angebetet haben, es waren sicherlich fromme Frauen, aber es war nicht spektakulär. Ja? Also das war einfach, das war schlicht, das war ein ganz demütiger Anfang. Wir müssen uns überlegen, ganz Europa stand auf Gottes Plan, auf Gottes Missionsplan. Aber der Anfang geschah ganz, ganz klein und demütig. Bei so ein paar Frauen an so einem Fluss. Also, was will Gott uns damit sagen? Lasst euch nicht durch kleine Anfänge entmutigen. Lasst euch nicht durch kleine Anfänge entmutigen. Eine kleine Kinderstundengruppe ist ganz klein. Könnte schon entmutigend sein. Ja? Dein Dienst, den du tust, das, was du versuchst, die Schritte, die du versuchst, in deinem Glauben zu gehen, sind nur ganz klein und auch da hast du zu kämpfen. Gemeindegründungen sind klein und bleiben erstmal klein. Lasst euch nicht entmutigen. Das ist die Botschaft Gottes. Paulus, Silas, Timotheus, die haben nicht die große Bühne gesucht. Sie suchten einfach eine Gelegenheit, wo sie das Evangelium verkünden konnten. Aber es war eben nicht nur Paulus, Silas und Timotheus, die dort das Evangelium verkündeten, die dort wirkten, sondern Gott selbst war dabei. Ja? Wir haben das in der Apostelgeschichte gelesen. Und eine gottesfürchtige Frau namens Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, hörte zu und der Herr tat ihr das Herz auf, sodass sie aufmerksam Acht gab auf das, was von Paulus geredet wurde. Also wir haben ja heute die Geschichte von Lydia nochmal gehört, wie es dann weiterging. Gott fing durch sie an, die Gemeinde zu bauen. Und zwar ganz konkret durch die Worte seiner Diener. Das war Schritt 1. Schritt 2, Befreiung des Sklavenmädchens von dem bösen Geist. Das führte erstmal zu einem ganz großen Aufsehen. Dann zur Inhaftierung von Paulus und Silas, aber dürfen nicht übersehen, zunächst einmal führte es dazu, dass dieses ja, besessene Sklavenmädchen frei wurde. Und ich denke, wir können davon ausgehen, dass sie dann auch zur Gemeinde in Philippi gehörte. Und natürlich wurde daran deutlich, dass da ein geistlicher Kampf stattfand. Paulus ist nicht einfach so nach Philippi gegangen und jetzt gucken wir mal, was passiert so. Ne? Hier ein paar Leute, da ein paar Leute. Da fand hinter den Kulissen ein geistlicher Kampf statt. Der findet immer statt. Hier wurde uns sozusagen mal der Blick dafür geöffnet, weil es deutlich wurde für den Kampf, der immer stattfindet. Dieser geistliche Kampf gegen Mächte und Gewalten. Wenn du Versuchung erlebst, wenn du in Sünde fällst, wenn du deine Schwachheit spürst, wenn du Entmutigung spürst, weil du deine Aufgaben nicht packst, du brauchst dich nicht zu wundern. Das ist ein Kampf, der da stattfindet, immer. Wir sollten uns nicht über Anfechtung, über Anfeindungen wundern. Ja, gerade wenn wir einen Neuanfang haben, ja, gerade wenn man eine Gemeinde gründen will, wenn man anfängt, Theologie zu studieren, ja. Man wird angegriffen vom Teufel. Da braucht man sich nicht wundern. Man kann es eher eigentlich als Bestätigung sehen. Ah, scheinbar sind wir auf dem richtigen Weg. Der Teufel greift uns an. Und wir dürfen natürlich an dieser Geschichte auch sehen, dass Gott Macht hat, auch über diese bösen Mächte. Sie sind ihm unterlegen. Ja, der Kampf findet statt. Aber Paulus brauchte nur ein Wort reden und diese Frau war befreit. Gott fing an, seine Gemeinde zu bauen und diesmal war es durch die Taten seiner Diener. Und dann kam der dritte Schritt, das war dieser Kerkermeister. Wir haben diese spektakuläre Geschichte heute wieder gehört, die ist dann schon ein bisschen spektakulärer und sie hat natürlich symbolischen Charakter. Zunächst einmal der Lobpreis von Paulus und Silas im Gefängnis, also diese Freude mitten im Leid. Ja, ihre Beine sind eingeschlossen, eingeklemmt in einem Fuß, in einem Stock. Es tat sicherlich weh und ihre Herzen sind erhoben zum Himmel. Sie wussten, Gott ist am Wirken, mitten im Leid. Und dann bringt Gott die Erde Europas zum Erbeben. Und das war ein Zeichen dafür, das Evangelium würde Europa zum Erbeben bringen. Und dann öffnet Gott die Türen eines römischen Gefängnisses. Gott will gefangene Menschen, die in Ketten der Sünde liegen, freisetzen. Und mit wem fängt er an? Mit dem Kerkermeister. Ich meine, das ist eben Gott, ja. Dann nimmt er sich irgendwann raus. Wen? Ach, nehmen wir den Kerkermeister, ja. Der sozusagen hier die römische Macht symbolisiert hat. Oder verkörpert hat. Ein harter römischer Veteran wahrscheinlich, der wird zu einem heiligen Kind Gottes. Gott bringt Europa zum Erbeben durch so einen ganz anderen Weg. Und was war es dann konkret, was den Kerkermeister auf die Knie gebracht hat? Paulus hat ja noch gar nichts verkündet, er hat noch gar nichts gesagt. Es waren nicht diesmal seine Worte. Er konnte auch kein Zeichen tun, so. Es waren auch nicht seine Zeichen. Es war sein Vorbild, sein Beispiel. Sie sind nicht abgehauen, sie sind da geblieben. Also Gott baut seine erste Gemeinde in Europa in der Vorzeigestadt des Römischen Reiches. Wir können einige Prinzipien daraus lernen. Das erste ist, Gemeindebau beinhaltet Probleme und Leiden. Das gehört dazu. Wir erleben hier in unserer Gemeinde gerade eine Zeit des Wachstums und des Friedens. Das ist wunderbar. Aber viele haben deshalb umso mehr vielleicht persönliche Probleme und Leid in ihrem Leben. Das Leben als Christ ist kein problemfreies Leben, kein leichtes Leben. Aber wir sollten uns davon nicht entmutigen lassen. Das ist der Punkt. Lasst euch nicht dadurch entmutigen. Gott wirkt durch dieses Leid. Das Zweite, Gott will Menschen auf verschiedene Wege erreichen. Die einen sind zur Gemeinde gekommen durch die Verkündigung, direkt durch die Verkündigung des Wortes. Die nächsten durch die Taten der Apostel und die übernächsten durch ihr Beispiel, durch ihr Vorbild. Gott erreicht Menschen durch unsere Worte, durch unsere Taten, einfach durch unser Zeugnis, durch unser Beispiel. Und das Dritte, was hier deutlich wird, das dritte Prinzip, Gott will alle Menschen erreichen. Wir haben ja diese reiche asiatische fromme Frau. Wir haben ein armes Sklavenmädchen von bösen Geist besessen. Und wir haben einen römischen Veteran, einen Amtsträger, einer, der einfach seinen Job getan hat. Dem war das Evangelium und warum die hier ins Gefängnis kamen, völlig egal. Er hat einfach seinen Job getan. Drei total verschiedene Leute, also verschiedene Ethnien, verschiedene Leben, verschiedener Stand, ja, verschiedene persönliche Situationen. Die Botschaft an uns lautet, egal wie dein Hintergrund oder wie der Hintergrund der jeweiligen Menschen aussieht, wie ihre Einstellung auch ist, Gott kann jeden retten. Und jetzt schaut euch mal um. Schaut euch mal um. Guckt euch mal an. Ihr seid der Beweis. Ihr kommt aus den verschiedensten Hintergründen, aus den verschiedensten Ländern sogar, aus den verschiedensten Familien. Viele, viele von euch kommen aus ungläubigen Hintergrund, nicht aus der schon seit Generationen geprägten christlichen Familie. Oder vielleicht kommen manche sogar aus katholischen Hintergrund, also noch aus irgendwelchen Irrlehren unterwegs gewesen. Also wir leiden darunter, wenn unsere engsten Familienangehörigen oder überhaupt Familienangehörige nicht gläubig sind. Manche, wo es durch den engsten Familienkreis geht, die ist natürlich besonders betroffen. Wir leiden zu Recht darunter. Aber wir können es auch mal von der Perspektive betrachten, dass Gott uns da rausgerissen hat, gerettet hat. Und so wie er uns rausgerissen hat, wie er uns gerettet hat, kann er jeden rausreißen. Also diesen Blick, den wir hier haben, wo wir sehen, ja, die verschiedensten Leute kommen zusammen, den können wir auch haben, wenn wir in unser Umfeld gucken, in unsere Familien, in unsere Freunde, in unseren Nachbarschaftskreis. Da haben wir diesen Blick, ja, der, vielleicht das könnte für den was sein, der nie im Leben, brauchst gar nicht erst hingehen. So ist man, Schublade auf, rein und dann mal gucken, was geht. Die verschiedensten Leute aus allen Hintergründen. Gott kann alle erretten. Das will er uns hier durch diese Geschichte deutlich machen. Eine reiche Händlerin, ein Sklavenmädchen, ein Kerkermeister. Als Paulus und Silas aus dem Gefängnis entlassen wurden, da mussten sie dann auch die Stadt verlassen. Die wurden sozusagen herauskomplimentiert, aber wir wissen, es ist natürlich Gottes Plan gewesen. Gott hatte noch viele weitere Städte auf seinem Missionsplan. Aber was überliest man dann manchmal? Der letzte Vers da am 16. Kapitel von Apostelgeschichte. Da verließen sie das Gefängnis und begaben sich zu Lydia. Und als sie die Brüder sahen, trösteten sie sie und zogen fort. Da waren Brüder. Also versteht ihr, in der kurzen Zeit ist diese Gemeinde schon gewachsen. Das waren nicht mehr nur ein paar Frauen, da waren jetzt auch Brüder da. Es gab also schon die erste Gemeinde. Ja, aus Lydias Haus wurde die erste Hausgemeinde. Und im Philipperbrief, und das ist halt so genial, ne? Der wurde ungefähr 10 Jahre später geschrieben, dann lesen wir dann ja an die Heiligen in Philippi, an die Aufseher und Diakone, also an eure Leiter, an eure Mitarbeiter, da ist also eine richtige Gemeinde da. Was ist aus diesen kleinen Anfängen, aus dieser Geschäftsfrau, aus diesem Sklavenmädchen, aus diesem Kerkermeister geworden? Eine Gemeinde, die Paulus treu unterstützt, hingegeben lebt, die sogar einen von ihren Leuten nach Rom ins Gefängnis gesandt hat, mit einem Care-Paket für Paulus. Eine Gemeinde, die eben keine lose Gruppierung war, sondern eine Gemeinde mit Aufsehern und Diakonen. Die sind nicht mehr zum Fluss gegangen. Lydia hat ihr Haus zur Kirche gemacht. Paulus schreibt an die Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind. Also in der Vorzeigestadt des Römischen Reiches baut Gott sein Reich. In der Stadt der römischen Bürger leben nun Himmelreichsbürger, Heilige. Das ist ein Zeichen. Es gab dann auch für diese Gemeinde, die so herzlich mit Paulus verbunden war, wo uns so viel Gutes berichtet wird, gab es auch Probleme, gab es auch Herausforderungen. Nicht nur durch die Anfechtung von außen, sondern durch Uneinigkeit, durch Streit, durch Irrlehren, durch Trübsal. Paulus muss da ständig schreiben, freut euch, freut euch. Waren so ein bisschen mutlos geworden. Da gab es auch Probleme. Aber zwei Dinge werden hier an diesem Briefanfang deutlich. Die Gemeinde wurde durch Gottes Gnade gegründet. Durch wirklich sehr, sehr deutlich, jeder Schritt wurde durch Gottes Gnade geschenkt. Und das Zweite ist, die Gemeinde wird auch durch Gottes Gnade bewahrt. Deshalb schreibt Paulus hier, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Also diese Gnade, die fließt vom Kreuz, die kommt vom Evangelium, die kommt daher, was Christus für uns getan hat. Es ist nicht einfach so irgendeine, ja, Gnade, wer weiß, was das genau ist. Es ist das, was Christus für uns getan hat. Christus hat unsere Schuld auf sich genommen. Christus hat diese Strafe für uns getragen. Christus hat den Zorn Gottes auf sich genommen. Und jetzt kann diese Botschaft verkündet werden. Diese Gnade fließt, geht aus vom Evangelium. Durch diese Gnade, durch dieses machtvolle Wort vom Evangelium wurde diese Gemeinde gegründet, wurden diese Herzen geöffnet. Und es ist dieselbe Gnade, die vom Evangelium kommt, durch die diese Gemeinde erhalten bleibt, durch die sie bewahrt wird. Wir haben erst gesungen, meine Hoffnung ruht auf Christus allein. Das ist das, was Paulus Ihnen sagen will. Schaut zurück, wie ihr gegründet wurde, wie es überhaupt dazu kam, dass es dort eine Gemeinde gibt von Heiligen in dieser römischen Vorzeigestadt. Durch Gottes Gnade. Und es ist diese Gnade, die euch auch erhalten wird. Und wisst ihr was? Diese Gnade, die haben wir in diesem Philipperbrief enthalten. Der Philipperbrief ist nicht nur so ein Zeichen von Gottes Gnade, wie Gott damals gewirkt hat, sondern tatsächlich, er ist Gottes Gnade. Gottes Gnadenmittel auch heute an uns. Das ist nicht nur einfach so ein Gruß, ja, die Gnade Gottes sei mit euch, sondern das ist sozusagen die Überschrift von diesem Brief. In diesem Brief wird die Gnade Gottes, diese Kraft, das, was vom Evangelium ausgeht, in diesem Brief kommt sie zu euch, unter anderem durch diesen Brief. Und deshalb ist das so wunderbar für uns heute. Gott wird diese Gnade auch durch den Philipperbrief heute uns geben. Wir dürfen uns auf diese Predigtreihe durch den Philipperbrief freuen. Es ist nicht nur Information für uns. Gott will damit uns Gnade geben. Wisst ihr, warum und wie Paulus diesen Brief geschrieben hat? Also was war der Anlass? Paulus war im Gefängnis und wie ich das gerade erwähnt habe, ein Mann, Epaphroditus, der wurde von den Philippern mit einem Care-Paket zu Paulus geschickt. Und auf dem Weg dahin ist er wahrscheinlich irgendwie krank geworden und zwar so krank, dass er fast gestorben ist. Und dann kommt er doch bei Paulus an und Paulus ist sowas von ermutigt, erfreut durch diese Hingabe, durch diese Liebe, dass er nicht anders kann, er muss zu Tinte und Feder greifen und schreibt einen Dankesbrief. Aber wir finden den Dank an die Philipper erst im letzten Kapitel. Das heißt nicht, dass der Dank nicht vom Herzen kam, aber als Paulus anfängt mit Schreiben und als er an die Philipper denkt, dann muss er erstmal, er kann gar nicht anders, er muss erstmal danken für das, was Gott getan hat. Ich danke meinem Gott, so oft ich an euch gedenke. Also das, was Gott dort getan hat, das, was Gott dort weiter tun will, darüber kann sich Paulus nur freuen, da kann er nur danken. Und das führt mich zu meinem dritten Punkt, jetzt nicht mehr Philippi, sondern Osnabrück. Danke Gott für seinen Plan mit deiner Gemeinde und unsere lieben Gäste aus Tübingen können gerne Tübingen einsetzen oder Nordhorn können Nordhorn einsetzen. Also danke Gott für seinen Plan mit deiner Gemeinde. Die Geschichte hinter diesem Brief oder dieser Briefanfang auch, der ganze Brief an sich, ich denke, damit will Gott uns heute zum Gemeindebau motivieren, zum Gemeindebau gerade in schwierigen Zeiten. Gott hat einen Plan, einen Heilsplan, in dem auch die gottlosen Städte in unserer Zeit inbegriffen sind. Das ist eine Motivation für uns. Wir dürfen mit Zuversicht, wir dürfen mit Freude Gemeinde bauen. Hier in Osnabrück, in Nordhorn, in Tübingen, wer weiß wo noch, vielleicht in den nächsten Jahren irgendwann sogar in Eisenhüttenstadt. Da gibt es ein paar Christen, die warten darauf, dass es endlich auch eine Gemeinde gibt. Doch ich denke, was Gott durch diese ersten Verse zunächst einmal möchte, ist, dass wir unsere Augen auf Gottes Plan, auf die Geschichte seiner Gemeinde in Philippi richten. Und damit dann eben auch auf die Geschichte unserer Gemeinde. Also Philippi ist eine der wenigen Gemeinden, wo wir in der Bibel sehr viele Details über ihre Gründung erfahren. Wie ist diese Gemeinde entstanden? Was hat Gott dort getan? Wie wurde die Gemeinde bewahrt? Wie wurde die Gemeinde von Gott gebraucht? Es gibt nicht so viele Gemeinden in der Bibel, wo wir das so detailliert wissen. Und das alles ist eben nicht nur ein Beispiel für uns, sondern Gott will, dass wir, ich denke, auch dankbar darauf schauen, was Gott hier in unserer Gemeinde getan hat. Das macht einfach deutlich, solche Sachen sind wichtig. Schaut da drauf. Schaut darauf, wie Gott eure Gemeinde gegründet und bewahrt und gebraucht hat. Wie kam es dazu, dass es unsere Gemeinde hier gibt, dass es Heilige in Osnabrück gibt mit ihren Aufsehern und Mitarbeitern? Es waren sehr schwierige Anfänge. Es gab Durststrecken, es gab Rückschritte, es gab auch Fortschritte, es gab geschlossene Türen, es gab geöffnete Türen. Wo hat Gott durch unsere Verkündigung, durch unsere Taten, durch unser Vorbild gewirkt, um sein Reich zu bauen? Heute haben wir ja unsere Gemeindeversammlung. Wir wollen wieder Entscheidungen treffen, wir überlegen, wie es weitergeht. Wir dürfen aber auch zurückblicken auf ein Jahr, in dem Gott uns geführt, gesegnet, gebraucht hat. Und aus diesem Anlass möchte ich dich jetzt mal fragen, wie betrachtest du deine Gemeinde? Oder vielleicht auch so, wie ist deine Beziehung zu deiner Gemeinde? Wie ist deine Beziehung zu deinen Glaubensgeschwistern? Denk mal kurz drüber nach. Wie betrachtest du deine Gemeinde? Hast du eher ein gutes Gefühl oder Sorgen, wenn du an die Zukunft der Gemeinde denkst? Wie geht es weiter hier mit uns? Wie betrachtest du deine Gemeinde? Vielleicht ist es so, dass du nicht, so oft du an unsere Gemeinde denkst, sofort nur Gott danken kannst, so wie Paulus an die Philipper, an sie denkt. Vielleicht ist von euphorisch bis entspannt, nüchtern, sorgenvoll, bedenklich, alles irgendwie da. Liebe Geschwister, Gott möchte unseren Augenmerk darauf richten, dass diese Gemeinde, was auch immer da jetzt für Gefühle in dir hochgekommen sind bei diesen Fragen, dass diese Gemeinde ein Gnadenwerk Gottes ist. Und so wie ihre Entstehung und ihre Geschichte, liegt dann auch die Zukunft dieser Gemeinde in Gottes Hand. Wisst ihr, jede Ortsgemeinde, und ich rede von einer Gemeinde jeweils, wo natürlich das Evangelium das Zentrum bildet, wo Menschen wirklich an Jesus glauben. Jede Ortsgemeinde, ob sie nun sehr groß ist oder sehr klein ist, jede Ortsgemeinde ist ein Wunder Gottes. Ein Wunder. Das ist nicht natürlich, dass wir hier sitzen. Es ist ein Wunderwerk Gottes. Und das soll uns einfach zum Dank bringen. Und damit wir diesen Dank etwas konkreter machen können, habe ich euch was mitgebracht. Es sieht sehr viel aus, aber es sind immer nur zwei Seiten, die könnt ihr euch gerne nehmen, und zwar die Geschichte unserer Gemeinde in Kurzform. Ja? Geschichte unserer Gemeinde in Kurzform. Bramos und ich haben versucht, nochmal unsere Erinnerungen zusammenzubinden und verbinden und zu gucken, was sind eigentlich, wie ist unsere Gemeinde entstanden, was ist so geschehen in den letzten 25 Jahren, oder sind es jetzt schon 26 Jahre?
Also eigentlich 24.
24 Jahre seit offizieller Gründung.
Tatsächlich 30.10.2000.
War die offizielle Gründung, aber davor gab es eine Vorgeschichte. Also ja, was hat Gott in diesem ungefähr Vierteljahrhundert getan? Lest euch das gerne durch, ich kann es auch nochmal digital schicken, dass jeder da was hat, und ja, nehmt es als Grundlage zum Danken und als Grundlage auch zur Fürbitte für unsere Gemeinde. Lasst uns jetzt zusammen beten. Himmlischer Vater, wir können nur staunen, wenn wir mal ein bisschen hinter reinblicken in diese Geschichte dieser ersten Gemeinde in Europa, wie du sie durch deine Gnade gegründet hast. Herr Jesus Christus, das, was du getan hast am Kreuz für uns, dass du dort wirklich die Schuld auf dich genommen hast, wirklich den Zorn Gottes getragen hast und uns befreist von Schuld. Das hat solche mächtigen Auswirkungen. Und dann sind deine Diener losgezogen. Nicht mit Waffengewalt, mit Propaganda, mit irgendwelchen weltlichen Mitteln, sondern in Schwachheit, ganz schlicht. Und haben doch so Großes, Wunderbares gewirkt. Die verschiedensten Menschen aus den verschiedensten Hintergründen, wo es keiner irgendwie glauben konnte, zur Buße geführt. Herr, wir danken dir, dass du Stadt nach Stadt nach Stadt erreicht hast. Wir danken dir, Herr, dass du auch Osnabrück erreicht hast und dass du auch hier diese Gemeinde gegründet hast vor einigen Jahren. Und wir danken dir, dass unsere Gemeinde existiert, nicht aus unserer Kraft, sondern durch deine Kraft. Wir danken dir für diese Gnade. Und wir bitten dich, dass diese Gnade und dieser Frieden von dir mit uns ist. Amen. Amen.